So, genau. In Zeiten, in solchen Zeiten, wo alles anders kommt und wo man auf einmal gezwungen ist zu improvisieren und wo die ganzen Sicherheiten, die man sonst so hat, wegbrechen, passieren eine ganze Menge Sachen in unserer Seele, in unserer Psyche, oder einfacher gesagt, in unseren Gedanken, in unseren Gefühlen, in unserer ganzen, wie wir die Welt begreifen oder in unseren ganzen Logikschlüssen, wie wir die Welt verstehen und wie wir glauben, dass die Welt funktioniert. Und das wird einmal alles ordentlich durcheinander gewürfelt und sowas bleibt an keiner Seele spurlos. Ja. Das ist eine Sache, die werdet ihr sicherlich auch in den nächsten Tagen bemerken. Zum Beispiel in den Familien, wenn ihr gezwungen seid, alle aufeinander rumzuhocken, werdet ihr vielleicht merken, dass ihr viel leichter reizbarer seid, viel schneller vielleicht die Beherrschung verliert, als es sonst normal bei euch wäre. Und das ist, was Krisen mit uns machen. Als die Jünger waren sich absolut sicher, wir werden Jesus nicht verleugnen. Und sie haben das auch explizit Jesus gesagt. Und Jesus hat ihm gesagt, doch, ihr seid dazu in der Lage, ihr werdet das machen. Und für die Jünger war das komplett, nee, das geht gar nicht, Jesus. Sorry, aber wir werden mich nicht verleugnen. Und als dann das für die Jünger das Undenkbare passierte, obwohl Jesus es ihnen angekündigt hat, für die war das irgendwie, die wollten es lange nicht wahrhaben, was Jesus hat denen mindestens dreimal angekündigt, dass er ans Kreuz gehen wird, dass er sterben wird. Und für die Jünger war das komplett, nein, das lassen wir gar nicht erst zu. Aber als das dann passierte, haben sie komplett anders reagiert, als sie sich je zugetraut haben. Petrus hat Jesus verleugnet. Die anderen Jünger waren auch nicht besser. Ja. Und sie hätten es vorher nicht geglaubt. Und darauf müsst ihr euch auch ein bisschen einstellen. Ja, das ist, was eine Krise mit uns macht. Und in den kommenden Livestreams werden wir noch genauer über solche Mechanismen unserer Seele, über unser Innenleben, was passiert in solchen Zeiten der Veränderung in mir, wie gehe ich damit um und vor allem, welche Angebote, Hilfen gibt uns das Evangelium? Wie gehen wir, welche Möglichkeiten haben wir als Christen, damit umzugehen? Und in der Bibel gibt es eine Menge Hinweise darauf. Die Bibel ist nämlich ein Buch, was wahrscheinlich vorrangig in Krisenzeiten geschrieben wurde. Von Menschen, die improvisieren, gezwungen waren zu improvisieren, wo nicht alles nach Plan lief. Und wo ganze Völker umziehen mussten und wo ständig was passiert ist. Für die Jünger war diese Kreuzung, die Gefangennahme von Jesus, das war so ein Schock, dass sie dazu in der Lage waren, Jesus zu verraten. Und darauf müssen wir uns ein bisschen einstellen. Ja. Eine Sache, auf die wir uns definitiv einstellen müssen in den nächsten Wochen, vielleicht auch Monaten, wie gehe ich mit dieser Zeit alleine oder mit der Isolation um? Wir erleben jetzt, dass wir uns nicht mehr wie gewohnt am Sonntag im Gottesdienst treffen können. Und viele von uns haben so ein bisschen, wir würden es vielleicht nicht zugeben, aber wir haben doch schon ein bisschen von dem Sonntagsevent gelebt und gezehrt. Und wenn wir uns in der Woche nicht selbst unserer Seele Nahrung gegeben haben, wenn wir uns in der Woche nicht selbst durch die Bibel lesen, beten, nachdenken, innerlich gestärkt haben, hat das keinen großen Unterschied gemacht. Aber jetzt wird das einen großen Unterschied machen, weil die ganzen Events brechen weg. Und du sitzt jetzt alleine zu Hause und du bist gezwungen, dir selber Nahrung zu versorgen. Und ich sehe da auch ein bisschen die Hand Gottes in dem Ganzen. Ich sage nicht, dass das gut ist oder dass das der Grund ist. Nein, das wäre falsch. Aber wir Christen werden dazu gezwungen, uns komplett jetzt auf Gott zu schmeißen. Wir können uns nicht auf unseren Pastor verlassen oder auf unseren Lobpreis oder auf sonstigen was, weil das gibt es so in der Form alles nicht mehr. Wir sind gezwungen, direkt zu Gott zu gehen. Sogar der Papst hat das die letzten Tage empfohlen. Ja, er hat gesagt, wenn du nicht zur Beichte gehen kannst, bring deine Sorgen direkt zu Gott.
Amen.
Das stimme ich total zu. Die evangelische Kirche hat das schon ein bisschen früher herausgefunden.
500
Jahre. Aber zur Beichte gehen, ich will nicht, dass zur Beichte, dass zu jemand dein Sündenbekenntnis auch eine gute Sache, kann man auch online machen. Ja, aber wir müssen direkt zu Gott gehen. In 1. Petrus 5, da steht, demütigt euch unter die Gewalt Gottes, indem ihr alle Sorgen auf ihn werft, denn er sorgt für dich. Es ist eine Art von Demut, wenn wir direkt selber zu Gott gehen, all unsere Probleme, was immer in deiner Firma oder mit deinem Job passiert, was immer mit meinem Hausbau oder all den Sachen, die mich jetzt beschäftigen, passiert, was mit deinem Ref, mit deiner Ausbildung, mit deinem Abitur passieren mag. Du kannst dich demütigen, indem du alle diese Sorgen direkt vor Gott auspackst. Und das kannst du in einem formlosen Gebet tun. Das kannst du einfach aussprechen, so als ob er dir zuhören würde und als ob er da ist. Denn er ist nämlich da, und das ist mein Thema dieser heutigen Predigt. Wie gehe ich mit Zeiten der Isolation und Zeiten der Einsamkeit um? Viele von uns sind überhaupt nicht daran gewöhnt. Es gibt sogar eine Studie, die das untersucht haben, dass gerade die Jugendlichen, für die meisten ist es schrecklich, einfach mal 30 Minuten alleine zu sein, über sich selbst nachzudenken. Das machen wir nicht freiwillig. Jetzt sind wir aber dazu gezwungen. Und wie kann ich Gott begegnen? Ja. Und da gibt es eine Jahrhunderte alte christliche Tradition, die wirklich nichts Neues ist. Und die läuft unter dem Namen Gottes Gegenwart praktizieren. Das ist ein Begriff, mit dem die meisten wahrscheinlich nichts anfangen können. Ich werde das gleich erklären, dass es ganz einfach und praktisch ist. Ja. Und wir finden das ganz oft in der Bibel. Zum Beispiel finden wir in Hebräer 11, da steht geschrieben, sag mich auch nochmal im Vers, wo das steht. Da heißt es nämlich, das ist in Vers 11, Vers 27, da heißt es über Mose, da wird Mose als Beispiel genommen, wie er damals in Ägypten, Mose war alleine gegen ein ganzes, gegen die Weltmacht Ägypten. Da heißt es, durch den Glauben verließ er Ägypten, ohne die Wut des Königs zu fürchten. Ja, er hatte keine Angst, und das werden wir in den nächsten Wochen auch noch sehen. Glaube und Angst sind Gegensätze. Das Gegenteil von Glaube ist, Angst ist ein, das Gegenteil von Glaube, Angst ist das gleiche wie Unglauben. Ja. Durch Glauben verließ er Ägypten, ohne die Wut des Königs zu fürchten, denn er hielt sich an den Unsichtbaren, als sähe er ihn. Mose hielt sich an den Unsichtbaren, als sähe er ihn. Mose hat Gott auch die meiste Zeit nicht gesehen. Er hat verschiedene Manifestationen gesehen, den brennenden Busch und so. Aber das war auch bei Mose war das nicht die Regel. Und auch Mose hatte, das lesen wir, Angst vor dem Pharao, was er ihm alles antun könnte und was ihm alles passieren könnte. Aber hier steht, Mose hielt sich an den Unsichtbaren, als sähe er ihn. Und das ist eine Art, seinen Glauben auszuleben. Du kannst dir Gott vorstellen, als ob du ihn sehen würdest. Warum? Denn Gott ist da, Gott ist allgegenwärtig. Im Psalm 139, da lesen wir, von allen Seiten umgibst du mich her. Links, rechts, oben, unten, vorne, hinten. Überall ist Gott da. Paulus sagt in Apostelgeschichte 17 das Gleiche zu den Athenern. Denn in ihm leben wir, bewegen wir uns und haben unser ganzes Dasein. So alles, was du tust, Gott umgibt dich, Gott ist gegenwärtig. Der unsichtbare Gott ist da, du siehst ihn nicht. Und die meiste Zeit juckt dich das auch nicht, dass er da ist. Weil es dir nicht bewusst ist. Und eine Sache, die du machen kannst, ist, es dir bewusst, ganz bewusst zu machen, dass Gott wirklich da ist in solchen Zeiten. Dass Gott bei dir ist, jetzt gerade. Dass Gott jetzt neben dir ist, dass er um dich herum ist. Dass er, wenn du sein Kind bist und wenn du weißt, dass deine Sünden dir vergeben sind, dass er in dir ist. Du trägst Gott mit dir. Du bist dieses Boot, was auf der stürmischen See ist, in dem Jesus schläft. Und es macht einen gewaltigen Unterschied, ob das einfach nur ein theologischer Fakt ist, dass Gott allgegenwärtig ist, dass alle christlichen Konfessionen glauben das. Aber ist es dir wirklich bewusst, ist es dir jetzt bewusst, dass Gott jetzt bei dir ist, dass Gott jetzt neben deinem Handy, neben deinem Computer sitzt, dass Gott jetzt auf dich schaut? Bei meinen Schülern ist es ein großer Unterschied, ob Herr Richard einfach nur irgendwo im Klassenzimmer ist oder an der Tafel irgendwas vorführt oder ob er sie direkt anschaut. Denn wenn ich vor einer Tafel stehe, ist das vielen völlig egal. Aber im Moment, wo ich ihnen in die Augen schaue, fühlen sie sich erwischt. Das ist der Moment, wo sie mein Angesicht sehen. So steht das in der Bibel. In der Bibel haben wir ganz oft diesen Ausdruck Gottes Angesicht. Er wandte sein Angesicht zu. Lass uns sein Angesicht sehen. Und ganz viele Gebete haben diese merkwürdige altertümliche Formulierung mit dem Angesicht. Das ist damit gemeint. Dir wird auf einmal klar, oh, Gott schaut auf mich. Gott schaut jetzt auf mich. Und das macht den Unterschied. Das macht einen gewaltigen Unterschied. David hat das ganz häufig gemacht. Wir finden in den Psalmen, Paul, gibst du mir den Psalm? Das steht. Da sagt er, ganz häufig finden wir in dem Psalm diese Formulierung, ich habe den Herrn alle Zeit vor Augen.
Psalm 16, 8.
Psalm 16, Vers 8 ist das. Ich habe den Herrn alle Zeit vor Augen. Ja? Und natürlich hat David nicht ständig irgendwelche Halluzinationen gehabt oder Bilder gesehen, sondern in seiner Vorstellungskraft, Paulus nennt das das Auge unseres Herzens, ja, in seiner Vorstellungskraft hat er sich vorgestellt oder war ihm bewusst in irgendeiner Form, dass Gott, dass der allmächtige Gott bei ihm ist. Bei all den Entscheidungen, die er als König von Israel zu treffen hat, mit all ihren Konsequenzen. Ich habe den Herrn allerzeit vor Augen. Und David hatte nun wirklich, wenn jemand traumatisiert war und durch Krisen gehen musste, dann David. Er musste ziemlich lange sich vor König Saul verstecken, den er umbringen wollte. Und das ganz viele Jahre in seinem Leben war überhaupt nicht einfach, wo er von Tag zu Tag improvisieren musste. Und das ist eine Art gewesen, wie er in diesen Zeiten klargekommen ist. Ich habe den Herrn alle Zeit vor Augen. Und das ist eine Sache, wo ich euch alle, die ihr zuguckt, ermutige. Probiert das doch mal aus. Haltet euch an den Unsichtbaren, als ob ihr ihn wirklich sehen würdet. Macht euch Zeiten am Tag, wo ihr wirklich ganz bewusst sagt, so, jetzt will ich mal eine Minute lang an Gott denken. Oder wenn ihr wirklich Langeweile habt und ihr dürft nicht raus und ihr könnt nichts machen, ihr habt alle Netflix-Filme schon gesehen und ihr habt alle Amazon Prime-Filme schon gesehen und Fußball läuft auch nicht, setz dich hin, leg deine Bibel zur Seite, leg auch all deine Wunschliste, die du sonst immer beim Beten von Gott runterleihst, zur Seite, setz dich hin, ganz alleine und stell dir vor, Gott ist da und schaut auf dich. Wahrscheinlich wirst du dann merken, dass in deinem Kopf voller Kampf entbrennt und alle möglichen Gedanken der Ablenkung kommen dann und dann wirst du merken, oh, das ist ja gar nicht so einfach. Ja, bist du etwa nicht Herr deiner Sinne? Möchte da etwa jemand nicht, dass du an Gott denkst? Ist da etwa ein Kampf? Natürlich ist es ein Kampf. Und viele von uns in unserer überdigitalisierten Zeit mit diesem krassen Angebot an Unterhaltung müssen das erstmal lernen, ihre Gedanken zu fokussieren. Ja? Und das ist eine gute Sache, wenn du das kannst und wenn du wieder Kontrolle über deinen Verstand gewinnst. Wenn du sagst, ich möchte jetzt an Gott denken und du dann auch in der Lage dazu bist. Die meisten von uns werden feststellen, wenn sie das ausprobieren, dass sie das ganz neu einüben müssen. Und dazu möchte ich euch ermutigen, weil das macht wirklich einen Unterschied. Also ihr werdet Gottes Gegenwart ganz neu wahrnehmen und Gottes Führung und Leitung wird euch viel, viel präsenter sein, als es normalerweise ist. Ja. Es gibt ein wunderbares, zum Abschluss möchte ich euch ein wunderbares Buch empfehlen dazu, weil ihr werdet viel Zeit zum Lesen haben und ich empfehle immer Bücher. Das Buch ist Leben in Gottes Gegenwart. Heißt das? Bei Amazon sieht das blau aus. Und da sind zwei Biografien, werden in dem Buch quasi zusammengefasst. Das eine ist Bruder Lorenz, Uralter, ich glaube 12. Jahrhundert, 13. Jahrhundert, bin mir nicht sicher. Das andere ist Frank Laubach. Beides Menschen, die die Welt maßgeblich beeinflusst haben. Ihr könnt es bei Google mal Frank Laubach bei Wikipedia, werdet euch wundern. Und das sind beides Menschen, die durch das Einüben der Gegenwart Gottes eine krasse Lebensveränderung erfahren haben und auch eine krasse Veränderung in ihrer Wirksamkeit und ihrem Segen für die Welt. Ja? Ich empfehle euch, lest dieses Buch. Ist das von Eugene Peterson? Ich weiß nicht, von Gene Edwards ist das. Der Autor müsste...
Das Buch über Gottes Gegenwart?
Ja.
Nee, das ist...
oder sonst wo genug Infos kriegen. Aber das Buch ist wirklich super, weil da ist das schön zusammengefasst. Lest das durch und fang an, das einzuüben. Ja? Und das ist eine ganz praktische Hilfe, die ich euch mitgeben möchte für diese nächsten Wochen und Monate in der Isolation. Und ich natürlich sollt ihr auch die Bibel lesen und auch beten. Aber das ist etwas, was ihr auch im Alltag, in jeder Minute beim Aufräumen, beim Geschirrspülen machen könnt. Ihr könnt einfach euch bewusst machen, Jesus, Gott ist jetzt da und schaut auf mich. Und ihr könnt ganz bewusst, Gott hat uns unsere Vorstellungskraft gegeben. Das ist etwas, ne? Kinder, wenn Kinder Lego bauen, benutzen sie ihre Vorstellungskraft, um sich das fertige Ding vorzustellen. Wir können das ganz bewusst einsetzen, um uns Gott vorzustellen. Und das ist kein Hirngespinst, weil er wirklich da ist. Und wenn du nicht an Gott glaubst, und sagst, ja, wo soll ich das wissen? Probier es doch aus. Keiner sieht das. Keiner beobachtet dich dabei. Ja? Du hast nichts zu verlieren. Probier es einfach aus. Jesus sagt, wer meine Werke tut, der wird wissen, ob das, was ich lehre, von Gott ist oder nicht. Probier es aus und dann wirst du wissen. Ja? Genau, damit schließe ich diesen Teil. Ich möchte kurz für euch beten und dann wird Paul noch was sagen. Danke, Jesus, dass du da bist. Danke, dass du jetzt auf uns schaust. Danke, dass du uns keine Vorwürfe machst. Du kennst alle unsere Nöte, du kennst alle unsere Stürme, die in uns abgehen, du kennst alle die Fragen, die durch die Veränderung der Situation jetzt kommen in uns, die wir haben. Wir geben das jetzt bei dir ab. Jesus, nimm du unsere Sorgen. Danke, dass du da bist. Danke, dass du bei uns im Boot bist. Danke, dass jeder Sturm in unserer Seele zur Ruhe kommt. Und danke, dass du uns in der nächsten Zeit dass du uns begleiten wirst, dass du bei uns sein wirst, dass du uns wirklich nahe bist. Danke, dass du all unsere Sünden an deinem Kreuz getragen hast, all unser Fehlverhalten und all unsere Fehlverhalten, was wir vielleicht in den nächsten Wochen noch in Quarantäne oder auf der Enge mit all den Kindern oder sonst was, in all den angespannten Situationen, was wir noch erleben werden. Du vergibst es uns.